Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Der Tag, an dem der Fahrstuhl stecken blieb. Franziska Rary. Kai hat seinen Spiegel abgehangen. Als ich beim Händewaschen gewohnheitsmäßig den Kopf hebe, starre ich gegen den rissigen Putz der Badezimmerwand. Dein Spiegel ist weg, sage ich. Ich weiß, kommt es dumpf aus dem Wohnraum zurück. Ist er kaputt gegangen? Nein. Kurzes Schweigen. Ich hab's einfach nicht mehr ertragen. Ich trockne mir die Hände ab und trete zurück in den Wohnraum. Kais Wohnung ist genau wie alle anderen 2500 Wohnungen dieses Blocks klein und quadratisch. Etwas anderes kann sich keiner von uns leisten. So hässlich bist du doch gar nicht, versuche ich die Stimmung mit einem schlechten Witz aufzuheitern. Doch Kai wirft mir einen Blick zu, der mich sofort wieder verstummen lässt. Keine Scherze mehr, Elias. Er sieht mich eindringlich an. Dieses ganze Leben ist ein einziger Scherz. 6 Berufsausbildungen. In wenigen Monaten bekomme ich das 7. Zeugnis. Das 7. wertlose Stück Papier. Da ist etwas in seinem Blick, das mir einen unangenehmen Schauer über den Rücken laufen lässt. Die Kombination aus Angst und Erschöpfung brennt sich durch meine Netzhaut direkt in mein Herz. Vielleicht ist es diesmal anders. Vielleicht dauert es dieses Mal zumindest ein paar Jahre, bis die Umschulung kommt. Ich lüge so schlecht, dass ich mir selbst nicht glaube. Kai erwidert nichts, sondern starrt nur mit leerem Blick in unbestimmte Ferne. Als ich im Jahr 2081 die Schule abschloss, drückte mir unser Schulleiter, ein ergrauter Mann von fast 80 Jahren, mein Zeugnis in die Hand und sagte, die Zukunft steht Ihnen offen. Im Laufe der darauffolgenden Jahre habe ich diesen Satz in allen möglichen Variationen öfter gehört als die Robotergesetze und die werden jedem Kind von der Wiege an eingebläut. Dass sich die Zukunft nicht als jenes Konstrukt einer bevorstehenden Zeit entpuppte, wie es in der Europäischen Sprachenzyklopädie 77. Auflage, deutsche Ausgabe, steht, sondern als ein grauer Betonklotz, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Damals schüttelte ich nur die verschwitzte Hand des Schuldirektors und grinste in die Kamera, die meine vor Stolz weinende Mutter in die Höhe hielt. Heute, fast 19 Jahre später, weiß ich, dass es sich bei der sogenannten Zukunft um das Gebäude einer Institution mit dem Titel Staatliche Lehranstalt für Weiterbildung und Entwicklung handelt. Es ist der 31. November 2099. Ich bin 42 Jahre alt, habe 6 abgeschlossene Berufsausbildungen und noch keinen einzigen der 6.785 Tage seit meinem Schulabschluss in einem echten Job gearbeitet. Nicht arbeiten zu müssen, mag sich für manche wie ein wahr gewordener Jugendtraum anhören. Doch die überromantisierten Ideen von Freiheit und Anarchie verlieren schnell ihren Glanz im Angesicht der Aussichtslosigkeit der 40 Millionen Menschen, wie Kai und ich jeden Morgen gegenüberstehen. Wir sind wie die fucking Pferde, reißt Kai mich aus seinen Gedanken. Die Pferde. Sie haben uns gesagt, es wird sein wie mit den Kutschen. Damals, als sie das Auto erfunden haben. Aber wir sind nicht die Kutscher. Wir können nicht einfach unsere Kutschen gegen Automobile eintauschen und Taxifahrer werden. Ich zünde mir eine Zigarette an. Wir sind die fucking Pferde. Ich weiß, dass allein ein Zug daran meinem Gesundheitsscore um 10 Punkte nach unten reißt, was meine Krankenkasse dazu veranlassen wird, mir eine automatisierte, aber anklagende Mail zu schreiben, in der sie mit sofortiger Wirkung eine Erhöhung der Beitragszahlung ankündigen. In diesem Moment allerdings könnte es mir egaler nicht sein. Du kannst hier drin nicht rauchen. Dann schmeißen die mich raus. Kai sieht mich vorwurfsvoll an. Die können dich nicht rausschmeißen, solange du in der Ausbildung bist. Ich nehme einen tiefen Zug. Kai lehnt sich seufzend in die Kissen des durchgesessenen Sofas. Ist doch egal. Bevor ich den nächsten Umschulungsvertrag unterschreibe, springe ich aus dem Fenster. Ich sage nichts, sondern ziehe nur erneut den Rauch tief in meine Lungen. Wir wissen beide, dass es eine leere Drohung ist, denn keins der Fenster auf dem Gelände der Lehranstalt, auf dem sich auch unsere Wohnungen befinden, lässt sich vollständig öffnen. Ich muss los. Das Ausbildungscenter wartet nicht auf mich. Ich drücke meine Zigarette auf dem Beistelltisch aus, was Kai mit einem missmutigen Blick quittiert. Was willst du denn beim Ausbildungscenter? Er steht nicht auf, um mich zur Tür zu begleiten. Mein Profil ändern lassen, habe ich dir doch erzählt. Man kann sein Profil nicht ändern lassen, sagt Kai mit geschlossenen Augen. Die wissen selber nicht, wie sich dein Profil zusammensetzt. Ich lasse mich jedenfalls nicht wieder in irgendeine handwerkliche Ausbildung einteilen. Ich bin intelligent genug für die technische Wartung. Ich habe ein Händchen für Roboter. Hatte ich damals schon in der Schule. Weißt du noch? Kai sieht mich ausdruckslos an. Ein scheiß Kaffeeroboter aus Jugendforsch wird dich nicht in die technische Wartung bringen. Ich pfeife missbilligend durch die Zähne. Du wirst ja sehen. Ich gehe da jetzt hin und lasse mein Profil ändern. Und dann werden sie mir einen vernünftigen Job geben. Er schüttelt stumm den Kopf. Lass mich wissen, ob sie dich ausgelacht oder direkt in die Irrenanstalt gesteckt haben. Ohne ein weiteres Wort ziehe ich die Tür hinter mir zu. Von Kai kann ich keine weitere Hilfe erwarten. Er hat schon mit dem Leben abgeschlossen und jegliche Hoffnung auf einen Job aufgegeben. Der graue Putz der Badezimmerwand hätte es mir nicht deutlicher sagen können. Mit gemischten Gefühlen laufe ich die Treppen hinunter. Aus dem 25. Stock dauert das zwar sehr lang, aber ich kann die engen Aufzüge nicht ertragen. Ich überquere die Straße und stolpere dabei beinahe über einen Care-Roboter. Entschuldigen Sie, piept er und fährt blinkend in die entgegengesetzte Richtung davon. Irgendwo hinten in meinem Kopf beginnt es zu dröhnen. Ist das die Vorahnung einer Migräne? Wie nennt man das nochmal? Aura oder so ähnlich? Meine Therapeutin hat gesagt, die Kopfschmerzen kommen vom psychischen Stress. Ich erinnere mich noch genau an ihre Worte, als wäre es gestern gewesen. Jeden Tag begegnen sie einer Realität, die nicht mit ihrer Vorstellung des Menschseins übereinstimmt. Das erzeugt eine kognitive Dissonanz in ihnen. Und deshalb machen sie sich so viele Sorgen. Es fällt ihnen schwer, sich zu konzentrieren, aber bleiben sie positiv. Mit Stress kann man umgehen. Ich schüttle die Erinnerung ab. Die Angstanfälle sind schon lange nicht mehr aufgetreten. Vielleicht ist es jetzt auch endlich mal gut. Ich betrete den Vorplatz des Verwaltungsgebäudes der Lehranstalt und werde sofort von umherwuselnden Menschen umschwärmt. Es ist viel zu laut und viel zu voll für einen Mittwochmorgen. Das kann nicht gut sein für meine Kopfschmerzen. Vor dem Eingang hat sich eine besonders dichte Menschenansammlung gebildet. Laute Rufe dringen durch das aufgebrachte Gemurmel der Menge an mein Ohr. Neugierig drängele ich mich nach vorne. Ich will zumindest wissen, was dort vor sich geht, denn sonst passiert hier nicht viel Interessantes. Im Leben eines ewigen Auszubildenden ist jeder Tag gleich. Alle 3 Jahre ändert sich der Inhalt deiner Lerneinheiten, doch der Rest ist in Stein gemeißelt, für immer und ewig. Eine Gruppe aus etwa 10 Menschen blockiert die Eingangstür zur Lehranstalt. Sie werden umringt von zahlreichen Schaulustigen und halten handbemalte Plakate in die Höhe. Der Arbeiter von heute ist morgen bereits vergessen, steht auf einem der Transparente. Wir fordern eine Menschenquote. Ganz vorne steht eine Frau mit einem roten Kopftuch über ihren langen, lockigen Haaren. Sie scheint die Anführerin der Gruppe zu sein, denn sie ist es, die am lautesten von allen schreit. Ihr seid nur der Abfall des Systems, der nervige Dreck unter den Fingernägeln, den man nicht vermeiden kann. Die Leute um sie herum murmeln unzufrieden. Sie lassen sich nicht gerne von Fremden beleidigen, doch die Frau macht unermüdlich weiter. Ihr seid nutzlos, keiner braucht euch. Der Staat hält euch in einer ewigen Schleife aus Umschulungen gefangen, damit ihr beschäftigt seid. Ja, nur wer beschäftigt ist, bleibt ruhig. Aber das ist jetzt vorbei. Wir sind nicht länger still. Sie reißt ihre Faust in die Luft. Ich werfe einen Blick um mich. Der erwartete Effekt bleibt aus. Vereinzelt applaudieren ein paar Schaulustige, doch der Großteil wendet sich bereits wieder ab. Ich muss an Kai denken und an den fehlenden Spiegel. Wie vielen von diesen Leuten geht es hier genauso? Wie viele von ihnen können ihr eigenes Gesicht nicht mehr ertragen? Das Gefühl des Versagens, des Nicht-Gebraucht-Werdens. Die Frau hat nicht Unrecht. Die Empfindung, die diese Erkenntnis in mir auslöst, gefällt mir nicht. Das erzeugt eine kognitive Dissonanz in ihnen. Mein Magen zieht sich schmerzhaft zusammen und ich sehne mich schon wieder nach einer Zigarette. Psychischer Stress. Ich muss schlucken. Stress und Angst liegen von Zeit zu Zeit so nah beieinander, dass man die Linie zwischen ihnen an manchen Tagen nicht mehr erkennen kann. Hastig wende ich mich ab und schiebe mich an den Protestierenden vorbei in das Verwaltungsgebäude. Das Arbeitsamt befindet sich auf der 10. Etage und kurz überlege ich, ob ich nicht doch den Aufzug nehmen soll. Was soll's, sage ich mir. Bewegung tut bekanntlich gut. Vielleicht gleicht der Aufstieg zu Fuß die Zigarette ja wieder aus. Nach 5 Stockwerken kommen mir bezüglich meines Fitnesslevels dann doch erste Zweifel, quäle mich aber auch die zweite Hälfte hoch. Als ich endlich angekommen bin, brennt meine Lunge. Noch völlig außer Atem trete ich an den Empfangstresen. Elias Paleo, ich habe einen Termin, keuche ich. Der Roboter hinter dem Empfang sieht mich ausdruckslos an. Guter Herr, es gibt einen Aufzug in diesem Gebäude. Ich weiß. Sie können diesen Aufzug benutzen, mein Herr. Er bewegt seinen Kopf ruckartig in meine Richtung. Kein besonders gutes Modell. Ich weiß. Kann ich jetzt zu meinem Termin? 3. Tür links, sagt er, ohne den Blick von mir zu wenden. Danke, presse ich hervor und wende mich eilig ab. Vielleicht sollte ich es mir doch noch einmal überlegen, ob ich in der technischen Wartung arbeiten will. Mit zitternder Hand klopfe ich an die Bürotür und werde unvermittelt hereingebeten. Hinter dem Tresen sitzt eine Frau in einer adrett weißen Bluse und mit einem derart weißen Lächeln, dass ich das Gefühl habe, allein beim Anblick ihrer Zähne zu erblinden. Obwohl mir ihre ganze Erscheinung eine Gänsehaut über die Arme jagt, bin ich erleichtert, dass ich einen Menschen vor mir habe. Herr Paleo, grüßt sie mich. Mit einem Nicken deutet sie auf den Stuhl ihr gegenüber. Was kann ich für Sie tun? Ich hole tief Luft, dann lasse ich mich auf den Stuhl sinken. Ich möchte mein Profil ändern lassen. Die Frau verzieht gelangweilt das Gesicht. Da muss ich Sie enttäuschen. Eine Änderung Ihres Profils ist leider nicht möglich. Aber mein Profil ist falsch. Ich bin überhaupt nicht handwerklich begabt. Ich liebe Computer, ich liebe Technik, aber das System teilt mich immer wieder in Handwerksberufe ein. Da müssen Sie sich irren. Sie legt betont langsam den Stift ihres Tablets auf der Tischplatte ab. Das System liegt niemals falsch. Bei mir liegt es falsch. Trotzig verschränke ich die Arme vor der Brust. Ich komme mir vor wie ein 5-Jähriger. Selbst wenn das System falsch liegen würde, sie rückt die Brille zurecht. Ich könnte ihr Profil trotzdem nicht ändern. Niemand hier kann das. Was soll das heißen, niemand hier kann das? Empört beuge ich mich über den Tisch. Die Frau betrachtet mich mitleidig. Wir haben keinen Zugriff auf ihr Profil. Der Algorithmus bestimmt ihre Berufseignung auf Basis einer vergangenen Zeugnisse und Lebenserfahrung. Eine manuelle Eingabe ist nicht vorgesehen. Nicht vorgesehen? Meine Stimme springt um mindestens eine Oktave nach oben. Sie starrt mich an, als hätte ich vollends den Verstand verloren. Aber Sie müssen doch irgendetwas tun können. Sie verstehen nicht. Mein Profil ist falsch. Falsch! Sie schüttelt den Kopf und blendet mich mit ihren gebleichten Zähnen. Tut mir leid, aber ich kann leider nicht weiterhelfen. wenn sie es nicht können, wer kann es dann? Es muss doch jemanden geben, der Zugriff auf mein Profil hat. Während ich die Worte sage, fällt mir auf, wie absurd sie klingen. Wenn jemand Zugriff auf mein Profil haben sollte, dann ja wohl ich. Wie gesagt, ein manueller Eingriff ist nicht vorgesehen. Ja, brumme ich missmutig. Aber Sie können Ihr Glück gerne oben bei den Programmierern versuchen, sagt sie mit hochgezogenen Augenbrauen. Die werden Ihnen zwar das Gleiche sagen, aber Sie wollen ja offensichtlich keine Ruhe geben. Kopfschüttelnd lehnt sie sich zurück. Ich ringe mir ein Danke ab und springe förmlich aus dem Stuhl. 38. Stock, ruft sie mir noch hinterher. Dann fällt die Tür hinter mir zu. Seufzend gehe ich den Flur entlang. Dann also doch der Aufzug. Schon beim Gedanken an den engen Metallraum beginnt mein Herz zu rasen und mein Mund fühlt sich auf einmal ganz trocken an. Trotzdem drücke ich den Knopf. Als sich die grauen Türen mit einem unangenehmen Klingeln öffnen, sehe ich, dass bereits jemand im Fahrstuhl steht. Es ist die Anführerin der Demonstrantengruppe. Ihr Plakat lehnt zusammengerollt an ihrem Bein. Abwesend nickt sie mir zu. Ich steige in den Aufzug. Hallo, wohin darf ich Sie bringen? Fragt mich der Aufzug. 38. Stock, antworte ich. Es ist mir unangenehm, vor der Frau mit dem Aufzug zu reden, während gleichzeitig mein Herz rast, als wäre ich soeben einen Marathon gelaufen. 38. Stockwerk, wiederholt der Aufzug. Die Türen schließen sich und mit einem sanften Surren setzen wir uns in Bewegung. Ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll, also lasse ich meinen Blick in der engen Kabine umherschweifen. Angeblich werden die Innenwände von Fahrstühlen mit Spiegeln ausgekleidet, damit der Raum größer wirkt. Doch die Leute, die diese Idee hatten, haben wohl vergessen, dass Spiegel noch mehr Möglichkeiten dazu bieten, ungewollten Augenkontakt zu Fremden aufzunehmen. Krampfhaft versuche ich, den Blick der Frau zu meiden und dabei möglichst gelangweilt auszusehen, was mir allerdings nicht gelingt. Ich beginne zu schwitzen. Das Atmen fällt mir mit jedem Heben meiner Brust schwerer. Meine Kehle schnürt sich zu. Sie müssen die Aufmerksamkeit von ihren Körperempfindungen weglenken. Ich sehe mich im engen Aufzug um, während ich gegen die Panik ankämpfe. Es sind nur Ihre Gedanken, Elias. Nur Ihre Gedanken. Leider ist die Frau eine einzige mögliche Ablenkung in meiner Nähe. Immer wieder springt mein Blick zu ihr zurück. Sie ist auf eine eigenartige Weise schön und strahlt eine in ihr begründete Energie aus, die ich noch nie bei einem Menschen gesehen habe. Langsam spüre ich, wie sich mein Herzschlag beruhigt. Es scheint tatsächlich zu funktionieren. Ich ziehe tief die Luft in meine Lungen, während sich mein Körper nach und nach entspannt. Jetzt, da ich wieder halbwegs normal atmen kann, regt sich in mir das unerklärliche Bedürfnis, sie anzusprechen. Ich mag ihr Tuch, sage ich, einem Impuls folgend und schlage mir sofort innerlich gegen die Stirn. Mein Tuch? Verwirrt starrt sie mich an. Ja, ihr Tuch, also ihr Kopftuch. Das ist, das, wie die Piraten damals, stammle ich. Blut schießt mir ins Gesicht. Ich bin wirklich eine absolute Lachnummer. Piraten? Sie zieht eine Augenbraue hoch und lächelt dabei. Ihre Zähne stehen ein bisschen schief, doch das macht ihr Lächeln nur noch schöner. Entschuldigung, ich wollte nicht, versuche ich, mich zu retten, aber sie unterbricht mich. Schon gut, Piraten sind doch was Cooles. Ich bin Lina. Sie streckt mir die Hand entgegen. Elias. Schön, dich kennenzulernen, Elias. Ich öffne den Mund, um mit einer Antwort anzusetzen. Da fällt mir der Aufzug ins Wort. Dies ist das 30. Stockwerk. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. 2099, das Jahr, in dem du beim Flirten von einem Aufzug unterbrochen wirst, denke ich und sehe zu Lina herüber. Musst du hier raus? Frage ich, aber sie schüttelt den Kopf. In diesem Moment hält der Aufzug und die Tür öffnet sich. Ein Mann in einem weißen Laborkittel und eine Frau in einem schicken Businesskleid betreten den Aufzug. Lina und ich müssen ein Stück zurückweichen, so selbstverständlich nehmen sie den Raum ein. Guten Tag, werden sie vom Aufzug begrüßt. Wohin kann ich Sie bringen? 45. Stockwerk, oberste Prio. Der Mann hält einen Ausweis in die Luft. Natürlich. Willkommen, Professor Wizorek. 45. Stockwerk. Ich sehe zu Lina herüber, um die stumm mit den Augen rollt. Der Aufzug setzt sich wieder in Bewegung. Natürlich fährt er geradewegs am 38. Stock vorbei. Menschen wie Lina und ich können keine Befehle mit oberster Priorität aussprechen. Wir gehören zur Normalbevölkerung und müssen uns mit unseren Wünschen und Plänen hinten anstellen. Nachdenklich betrachte ich die beiden Zugestiegenen. Auf Wizoreks Kittel steht ein langer Schriftzug. Im Bemühen, ihn zu entziffern, kneife ich die Augen zusammen. Wissenschaftliche Leitung. Und dann? Deutsches Forschungszentrum für Robotik und künstliche Intelligenz, Berlin. Mein Blick huscht weiter zu seiner Begleiterin. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Jetzt sprechen die beiden in gedämpftem Ton weiter. Es gefällt mir, dass sie sich für eine weitere Evaluationsschleife eingesetzt haben, sagt Wizorek zu seiner Begleiterin. Die meisten hätten darauf gepocht, dass wir die neue Software so schnell wie möglich auf den Markt bringen. Der Markt wird sich noch ein paar Monate gedulden müssen. Wissen Sie, wenn wir die breite Masse hinter uns haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass das Vertrauen in unser Produkt unangefochten bleibt. Auch Ihre Stimme klingt vertraut. Doch so sehr ich mich auch anstrenge, es fällt mir nicht ein, woher. In diesem Moment kommt der Aufzug mit einem heftigen Ruck zum Stehen. Ich verliere das Gleichgewicht und stolpere gegen Lina. Sofort ist die Panik wieder da. Ich schnappe hektisch nach Luft, doch meine Brust wird enger und enger. Mir wird schwindelig. Der Frau entfährt ein entsetzter Schrei. Für einen kurzen Augenblick geht das Licht aus. Ich bekomme immer noch keine Luft. Es sind nur Ihre Gedanken, Elias. Krampfhaft beginne ich, die Sekunden zu zählen. Stelle mir kleine Care-Roboter vor, die über einen Straßengulli springen. 1, 2, 3. Dann springt die Notstromversorgung mit einem ungesund lauten Brummen an. Verunsichert sehe ich mich um. Lina hält sich mit flachen Händen an der verspiegelten Wand fest. Die Frau streicht hastig ihr Kleid glatt, während Wizorek wütend den Blick in Richtung Fahrstuhldecke hebt, als könnte er dort den Schuldigen für den plötzlichen Stopp finden. Obwohl das Licht wieder leuchtet, rührt sich der Fahrstuhl kein Stück. Eine Minute unangenehmen Schweigens vergeht, während wir alle darauf warten, dass etwas passiert. Kalter Schweiß steht auf meiner Stirn, aber immerhin kann ich wieder atmen. Ich glaube, wir stecken fest. Die Frau zieht tief Luft ein und stößt sie mit einem Seufzen wieder aus. Tun wir das nicht alle, murmle ich leise und höre Lina neben mir kichern. Hallo? Ruft Wizorek und wedelt mit seiner Karte durch die Luft. Wizorek hier, oberste Prio! Nichts passiert. Wieder meldet sich der Fahrstuhl, noch setzt er sich in Bewegung. Immerhin bleibt das Licht an. Das kann ja wohl nicht wahr sein, flucht Wizorek und versucht es ein zweites Mal mit seiner Karte. Es wird gleich schon wieder gehen, beruhigt ihn die Frau. Sie überprüft ihr Make-up im Spiegel. Ich sehe zu Lina herüber. Ein Stromausfall, das Spannendste, was mir in den letzten 10 Jahren passiert ist. Ich weiß nicht, woher der Mut kommt, die Worte auszusprechen. Vielleicht sage ich es nur, um die Nachwirkungen meiner beinahe Panikattacke zu überspielen. Doch sie sind heraus, bevor ich es verhindern kann. Na, das scheint mir doch ein wenig übertrieben, bemerkt Wizorek. Er mustert mich abschätzig, während er die Karte geistesabwesend zwischen seinen Fingern dreht. Vielleicht ist es mein Körper, der noch immer nicht so recht will wie ich. Vielleicht ist es Kais Badezimmerwand oder Linas Piratenkopftuch oder einfach nur der überhebliche Blick, den Wizorek mir zuwirft. Doch auf einmal entlädt sich die Wut, die sich über die Jahrzehnte hinweg in meinem Inneren angesammelt hat. »Was wissen Sie denn schon über mein Leben?« fahre ich Wizorek an. »Sie, wie Sie hier mit Ihrer Ausweiskarte in der Luft herumfuchteln. Oberste Prio, oberste Prio!« Ihm fällt buchstäblich die Kinnlade herunter. Überrascht schnappt er nach Luft. Bevor er jedoch zu einer Antwort ansetzen kann, tritt Lina hinter mich. »Er hat recht. Ich kenne Sie. Sie sind Oskar Wizorek. Es gibt nur wenige Menschen, die weiter vom realen Leben entfernt sind als Sie.« Verwirrt starrt Wizorek Lina an. Dann tritt auf einmal Erkenntnis in seine Augen. »Ha, ich kenne Sie auch!« Ein Grinsen stiehlt sich auf seine Lippen. Sie sind doch die mit der Menschenquote. So eine lächerliche Idee. Sie haben den Aufruhr letzte Woche verursacht, wegen dem ich fast zu spät zu meinem Meeting mit der Kanzlerin gekommen wäre. Haben Sie die Menschen heute etwa schon wieder mit diesem Unsinn aufgehetzt? Gern geschehen, sagt Lina und verschränkt die Arme vor der Brust. Eine Menschenquote? Schaltet sich die Frau ein. Stirnrunzelnd sieht sie zwischen Lina und Vitorik hin und her. Ach, so ein Hirngespinst dieser linken Protestbewegung. Mehr Arbeitsplätze für Menschen, weniger Roboter und dieser ganze Schwachsinn. Er winkt ab. Aber die Frau schüttelt den Kopf. Nein, das interessiert mich. Sie wendet sich an Lina. Was wollen Sie mit einer Menschenquote bezwecken? Auf einmal fällt mir wieder ein, woher sie mir so bekannt vorkommt. Es ist Kamala Lin, die Geschäftsführerin von Dryad Dynamico, dem Weltmarktführer für Robotergelenktechnik. Doppel-D, wie Kai und ich die Firma genannt haben, wenn wir uns mal wieder über die herrschende Elite ausließen, während wir insgeheim beide davon träumten, irgendwann für einen Konzern wie Dryad Dynamico arbeiten zu dürfen. Oder überhaupt mal zu arbeiten. Lina, die offensichtlich nicht mit ehrlichem Interesse gerechnet hat, sucht überrumpelt nach Worten. Die Menschenquote, damit es wieder mehr Arbeitsplätze für Menschen gibt. Eine gesetzliche Verpflichtung, dass jedes Unternehmen zuerst einen Menschen einstellen muss, bis mindestens 50% oder mehr der Belegschaft von Menschen gestellt wird. Wie damals in den 2010er Jahren die Frauenquote. Das ist fast 100 Jahre her, meckert Wiczorek. Ich verstehe Ihren Punkt, räumt Kamala Lin ein. Aber dann verliert Deutschland viel von seiner Wirtschaftskraft. Der Wohlstand unseres Landes beruht auf dem Einsatz der effizientesten Arbeitsmittel. Und das sind nun mal in vielen Bereichen Computer und eben keine Menschen. Aber das ist doch der Punkt, schalte ich mich ein. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wollen wir, wie Sie sagen, maximale Effizienz, wenn dafür Millionen Menschen in der Scheiße sitzen? Oder wollen wir mehr Menschlichkeit und vergessen die bekackte Wirtschaft mal für einen Moment? Ich halte kurz inne, um nach den passenden Worten zu suchen. Müssen wir denn alles, was unser Leben effizienter macht, wirklich haben? Vielleicht brauchen wir nicht immer den schnellsten Roboter oder die klügste KI. Ich finde, die Frauenquote ist gar nicht so ein dummes Beispiel. Lina lehnt sich nachdenklich gegen die Aufzugwand. Damals ging es indirekt auch um die Frage der Effizienz. Frauen einzustellen galt es ineffizient, denn wenn sie schwanger wurden, musste man sie ersetzen oder ihren Ausfall anderweitig ausgleichen. Das kostet Zeit und Geld. Marktwirtschaftlich wäre es am logischsten gewesen, Frauen weiter zu diskriminieren und sie einfach nicht einzustellen. Aber die Hälfte der Bevölkerung zu benachteiligen ging auch irgendwie nicht. Also hat man sich für die Menschlichkeit entschieden und letztendlich doch mehr Effizienz gewonnen. Frauen leisten einen wichtigen Teil für die Wirtschaft. Wenn mir da jemand zustimmen muss, dann Sie. Heute ist es vollkommen normal, dass eine Frau einen Konzern wie Dryad Dynamico leitet. Das war vor 90 Jahren nicht so. Ich glaube, wir sind wieder am gleichen Punkt angelangt. Kurz herrscht Stille im Aufzug. Dann beginnt Wiczorek zynisch zu applaudieren. Tolle Rede, wirklich toll. Aber da ist ein Fehler in Ihrer Gleichung. Wenn ein Roboter oder ein Computer den Job eines Menschen übernimmt, dann wird er dadurch nicht benachteiligt. Im Gegenteil, ihm stehen alle Möglichkeiten offen. Er gestikuliert wild mit den Armen. Heute muss niemand mehr nachts Büros putzen. Niemand muss mehr Müll abtransportieren oder Stumpfzahlen in Tabellen eintragen. Die Menschen sind freier, als sie es je waren. Seine Augen leuchten, während er spricht, und mir wird klar, dass er wirklich glaubt, was er da sagt. Trotzdem kann ich ein Schnauben nicht unterdrücken. Glauben Sie mir, ich wäre froh, wenn ich Zahlen in eine Tabelle eintragen dürfte, anstatt meine 7. Berufsausbildung zu beginnen. Irritiert starrt er mich an. Ihre 7. Berufsausbildung? Ich zucke mit den Schultern. Sie würden es Umschulung nennen. Sie haben noch nie gearbeitet? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mir nicht glaubt. Nein, ich schüttle nachdrücklich den Kopf. Aber es wird immer Arbeit geben, wirft Kamala Lin ein. Immer, wenn ein Arbeitsplatz automatisiert wird, entsteht ein neuer. Mir fallen Kais Worte wieder ein. Wir sind die fucking Pferde. Sie haben eine Gruppe der Nutzlosen geschaffen. Dinas Stimme ist leise, doch ihre Worte verlieren nichts an ihrer Eindringlichkeit. Nicht jeder Mensch kann komplexe Algorithmen entwickeln oder Psychotherapeut werden. Es gibt eine Menge Menschen, für die übersteigen die neu erstehenden Berufe ihre intellektuellen Fähigkeiten bei Weitem. Menschen sind verschieden und das ist auch gut so. Darin liegt unsere Stärke als Menschheit. Aber das bezieht sich eben auch auf Intelligenz und andere Fähigkeiten. Deshalb ist es umso wichtiger, dass traditionelle Berufe erhalten bleiben. Es gibt keine Gruppe der Nutzlosen, fällt Viktorek Lina ins Wort. Jeder trägt einen Teil zur Gesellschaft bei. Und wenn es durch Umschulung geschieht. Ach ja? Ich mache einen Schritt auf ihn zu. Was habe ich denn je zur Gesellschaft beigetragen? Mit jedem Tag, den ich länger in diesem Gebäude verbringe, fühle ich mich noch schlechter, noch wertloser, noch nutzloser. Ich bin über 40 Jahre alt. Es fällt mir von Tag zu Tag schwerer zu lernen. Glauben Sie, es ist leicht, immer und immer wieder eine neue Ausbildung anzufangen? Und damit bin ich kein Einzelfall, sondern einer von Millionen da draußen. Dabei könnte ich sogar etwas Sinnvolles tun, aber Ihr Berufsalgorithmus lässt mich nicht. Meine Stimme ist immer lauter geworden. Umso bedrückender ist die Stille, die sich jetzt zwischen uns ausbreitet. Jeder von uns hängt in seinen eigenen Gedanken fest. Lina knickt unzufrieden den Rand ihres Plakats, während sich Kamala Lin langsam auf dem Boden niederlässt. Das einzige Geräusch ist das unregelmäßige Surren des Notstroms. Ich spüre schon wieder Druck in meinem Hinterkopf. Verkrampft massiere ich mir den Nacken, während ich versuche, mich an die Atemübung zu erinnern, die mir meine Therapeutin damals gezeigt hat. Sie fallen mir nicht ein. Irgendwann bricht Viktorek das Schweigen. Was wollen Sie, Herr Paleo? Elias Paleo. Herr Paleo, sagen Sie es mir, was wollen Sie? Sein Ton ist gehässig. Ich weiß, dass er mir die Frage nicht stellt, weil er sich gerade spontan überlegt hat, einem armen Schlucker wie mir zu helfen. Er will mich aus der Reserve locken, meine Argumente zerlegen. Er will zeigen, dass ich zwar meckern, aber keine Lösungen anbieten kann. Ich muss einen Moment überlegen. Was will ich? Ein Job? Geld? Eine Welt ohne Maschinen? Endlich keine Angst mehr haben? Eine Aufgabe. Ich will eine Aufgabe. Ich will, dass mein Profil geändert wird, damit ich endlich den Job ausüben kann, der mir wirklich gefällt. Und Sie? Er wendet sich an Lina. Sie schüttelt den Kopf. Es geht nicht darum, was ich will. Es geht darum, was die Menschen brauchen. Elias hat schon recht. Die Menschen brauchen eine Aufgabe. Aber zuallererst brauchen sie eine Grundlage zum Leben. Deutschland ist so wohlhabend wie noch nie. Warum gibt es immer noch kein bedingungsloses Grundeinkommen? Vielleicht denken Sie da mal drüber nach. Ihre Antwort gefällt ihm nicht. Ich kann es an der Art sehen, wie er die Augenbrauen zusammenzieht. Dabei bildet sich eine wulstige Falte über seiner Nase. Ich glaube, das ist diese kognitive Dissonanz. Viktorek spürt sie auch. Über so etwas kann ich nicht entscheiden. Aus der Politik halte ich mich heraus. Er dreht sich wieder zu mir. Paleo, sagen Sie? Als was wollen Sie denn arbeiten? Technische Wartung, stottere ich vollkommen überrumpelt. Technische Wartung. Er sieht mich an und hebt schließlich den Kopf zur Fahrstuhldecke. Dann können Sie uns doch sicher hier rausholen. Ich weiß nicht, presse ich hervor. Auf einmal sind meine Hände wieder schweißnass. Das hängt davon ab, wie nah wir an einem der Stockwerke sind. Versuchen Sie's. Erfordert nickt er mir zu. Holen Sie uns hier raus und ich sorge höchstpersönlich dafür, dass Sie in jeder Firma eingestellt werden, die Sie mir nennen. Ich schlucke. Wahrscheinlich ist es ein leeres Versprechen. Doch ich kann nicht leugnen, dass mich die Tatsache, dass ihm der Aufzug namentlich begrüßt hat, beeindruckt hat. Zitternd wische ich mir meine feuchten Hände ab. Dann trete ich in die Mitte des Fahrstuhls. Ich strecke mich und schlage gegen eine der Deckenplatten. Zuerst passiert nichts. Doch als ich ein zweites Mal dagegen schlage, hebt sich die Platte ein Stück nach oben. Ächzend drücke ich sie zur Seite. Machen Sie mal eine Räuberleiter, sage ich. Viktorek brummt grimmig, verschränkt dann aber die Finger ineinander. Ich steige auf die Fläche zwischen seinen Händen. Können Sie nicht wenigstens die Schuhe ausziehen? Fährt Viktorek mich genervt an. Seufzend streife ich meine Schuhe ab. Viktorek stöhnt, als ich mit meinem vollen Gewicht in seine Hände steige. Keuchend ziehe ich mich durch die schmale Öffnung auf die Decke des Fahrstuhls. Und wie sieht's aus? Ruft Kamala Lynn. Vorsichtig krabbele ich zur Wand des Fahrstuhlschachtes. Wir haben Glück. Direkt auf Brusthöhe befindet sich eine Tür, die auf einen der Flure führt. Mit zusammengekniffenen Augen scanne ich in den dunklen Schacht nach einer manuellen Schaltmöglichkeit ab, doch ich kann nichts entdecken. Es fällt ihnen schwer, sich zu konzentrieren. Jetzt, da ich auf einmal alleine in der Dunkelheit stehe, bricht die altbekannte Wahrheit über mich herein, die ich so erfolgreich verdrängt habe. Ja, verdammt, es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Ja, ich mache mir ständig Sorgen. Ja, ich habe Angst. Aber nichts davon ist meine Schuld. Ich bin 42 Jahre alt. Mein ganzes Leben lang wurde ich von Ausbildung zu Ausbildung geschickt. Alle 3 Jahre gaben sie mir eine neue Hoffnung, wie einem Süchtigen die Heroinspritze. Alles, was ich in den 19 Jahren seit meinem Schulabschluss geschafft habe, ist zu versagen und die falschen Entscheidungen zu treffen. Das werde ich wieder und wieder tun. Auch jetzt. Was habe ich mir dabei gedacht, zu behaupten, ich könnte uns hier rausholen? Ich habe weder Ahnung von Aufzügen noch von Stromkreisen oder überhaupt von Elektrotechnik. Und diese unerträgliche Angst, sie wird für immer bleiben. Was ist? Drängelt Wiczorek von unten. Ich antworte nicht. Stattdessen starre ich den Schacht des Aufzugs empor und lasse mich ganz von der Dunkelheit umhüllen. Hier gehöre ich hin, in die Dunkelheit des Fahrstuhlschachts, darauf wartend, dass die Dämonen ihre eiskalten Klauen nach mir ausstrecken und mich mit einem einzigen Ruck ihrer gewaltigen Arme unter sich zerquetschen. Herr Paleo, sind Sie noch da? Wie eine Kellerassel im Gemäuer. Können Sie was erkennen? Ich schließe die Augen und wünsche mir, wie Czorek würde wenigstens für einen kurzen Moment die Klappe halten. Wenn Sie nicht antworten, komme ich zu Ihnen nach oben. Ich balle die Hände so krampfhaft zu Fäusten, dass sich die Fingernägel schmerzhaft in mein Fleisch bohren. Mir wird klar, er wird mich nicht in Ruhe lassen. Er nicht und die ganze Gesellschaft mit ihren Umschulungsmaßnahmen auch nicht. Wenn ich etwas ändern will, muss ich es selbst in die Hand nehmen. Von dieser Erkenntnis beflügelt, hole ich tief Luft und balanciere zur Wand herüber. Moment, rufe ich zurück, während ich mit der Handfläche über die Schachtwand taste. Es muss hier irgendwo einen manuellen Schalter geben, schon allein aus Sicherheitsgründen. Ah, da! Endlich finde ich einen kleinen Schaltkasten. Die Verdeckung klemmt etwas, doch nachdem ich mehrmals kräftig daran ziehe, löst sie sich von der Wand. Ich habe keine Ahnung, welcher der Knöpfe die Tür über mir öffnen würde, also drücke ich einmal auf jeden und bete, dass ich mit keinem davon den Fahrstuhl in Bewegung setze. Ich habe Glück. Mit einem leisen Zischen öffnet sich die Tür. Mir entfährt ein erleichtertes Lachen. Die Tür ist auf, rufe ich aufgeregt und krabble zurück zur Öffnung in der Fahrstuhldecke. Sie können hochkommen. Sehen Sie, Sie leisten doch einen Beitrag für die Gesellschaft. Es sollte ein schlechter Witz sein, doch als ich hinunter in den Fahrstuhl schaue, sehe ich, wie sich sein ehrliches Lächeln auf den Lippen des Professors ausbreitet. Lina reicht mir meine Schuhe durch die Öffnung und klettert damit wie Czoriks Hilfe zu mir hinauf. Ich strecke ihr meine Hand entgegen. Als sie danach greift, durchfährt mich ein warmer Schauer. Sie lächelt mich an und ich kann nicht anders, als ihr Lächeln zu erwidern. Auf einmal ist die Dunkelheit um mich herum gar nicht mehr so finster. Kamala Lynn folgt als nächstes. Schwer atmend zieht sie sich durch die Öffnung. Wie Czorek aus dem Fahrstuhl zu holen, stellt sich als am schwierigsten heraus. Da es niemanden mehr gibt, der ihn von unten stützen kann, müssen wir uns durch die Öffnung lehnen und ihn zu dritt hochziehen. Wie Czorek stöhnt und auch mir steht der Schweiß auf der Stirn. Doch schließlich schaffen wir es, ihn auf das Fahrstuhldach zu ziehen. Da Luft ringt deutlich auf die geöffnete Tür. Da vorne geht's raus. Wie Czorek klopft mir auf die Schulter. Gut gemacht, sagt er und schiebt sich an mir vorbei. Einer nach dem anderen klettern wir aus dem Fahrstuhlschacht. Ich werde über Ihre Vorschläge nachdenken, erklärt Kamala Lynn und streicht ihr Kleid zurecht. Vielleicht kann ich einige meiner Kontakte in der Regierung reaktivieren. Das würde mir viel bedeuten, antwortet Lina und schüttelt ihre Hand. Sie glaubt Kamala Lynn nicht und ich kann es ihr nicht verübeln. Nach all den Jahren, in denen unsere Bedürfnisse ignoriert oder überhört wurden, fällt es auch mir schwer, den Worten der Geschäftsführerin Glauben zu schenken. Auch Wiczorek robbt nun aus dem Schacht in den Flur. Er nickt mir mit stummer Anerkennung zu. Herr Paleo, es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich etwas für Sie tun kann. Er greift in die Tasche seines Kittels und drückt mir eine Visitenkarte in die Hand. Bevor ich antworten kann, rappelt er sich auf, klopft seinen Kittel aus und verschwindet im schummrigen Flur. Lina und ich bleiben alleine zurück. Erschöpft sitzen wir auf dem Boden. Ihr rotes Kopftuch ist verrutscht und ein paar ihrer lockigen Strähnen hängen ihr ins Gesicht. Plötzlich überkommt mich ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Mir wird schlagartig klar, was da gerade passiert ist. Ich habe meine Gedanken besiegt. Mein Kopf hat gesagt, dass ich wieder versagen würde, doch ich habe ihm gezeigt, dass ich mehr als die Summe meiner vergangenen Leistungen bin. Ich habe die Dunkelheit besiegt. Mein gesamter Körper ist erfüllt von Wärme und ich kann nicht anders, als anfangen zu lachen. Vor einem Moment mustert Lina mich verwirrt, doch dann stimmt sie mit ein. So sitzen wir dort, neben der aufgebrochenen Tür zum Fahrstuhlschacht und lachen wie zwei Irre, bis irgendwann der Strom mit einem Klacken zurückkehrt und das Licht der LED-Panels den Flur erleuchtet.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.